Frau Iris. Wir kommen aus dem nördlichen Saarland, für die, die uns noch nicht kennen. Ich war einmal hier auf Einladung von Andreas Lüsky und bin heute ein zweites Mal hier auf Einladung von Andreas Lüsky. Also wir sind Mitglieder in der VMF, das ist das Kürzel für Vereinigte Missionsfreunde, hat ihren Hauptsitz in Freiburg und wir haben einen Hauskreis in St. Wendel in Niederkirchen. Außerdem besuchen wir ältere Geschwister. Also ich bin jetzt ganz überrascht, ich habe normalerweise so ein, zwei ältere Damen vor mir sitzen. Das sind schon sehr viele heute hier. Also das ist das zweite Betätigungsfeld. Und ein drittes, dem wir unser Wirken und unser Tun verschrieben haben seit einigen Jahren, ist das Gebet. Wir beten also persönlich sehr viel, haben ein Gebetszimmer eingerichtet, nachdem die Kinder aus dem Haus waren und sind auch engagiert in verschiedenen Gebetsgruppen, zum Beispiel die Sigi Geis kennt mich auch durch das 24-Stunden-Gebet in Püttlingen. Und zu unserer großen Freude können wir am nächsten Freitag in St. Wendel mit drei verschiedenen Gemeinden zum ersten Mal was Ähnliches veranstalten. Ist zwar kein 24-Stunden-Gebet, aber es sind immerhin 4 Stunden nach oben offen. Also dort, wo gebetet wird, dort freuen wir uns und sind mit dabei. Wir sind da mit engagiert und haben das mit ins Leben gerufen und wir sind gespannt, was in St. Wendel weiter passiert. Außerdem sind wir seit 37 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, zwei Schwiegerkinder und als ich beim letzten Mal hier war, hatten wir 4 Enkel, jetzt haben wir 5 Enkel. Ich befürchte, dass das aber jetzt das Ende der Fahnenstange ist, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich komme, euch nicht noch sagen kann, es ist noch ein 6. da, ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. So, also wir haben uns seit einigen Jahren diesem Thema gewidmet, das Vaterherz Gottes. Wir sind parallel voneinander, unabhängig voneinander auf dieses Thema gestoßen und haben es durch Zufall bei einer Radtour entdeckt, als wir uns unterhalten haben, was der Herr so macht in unserem Leben, dass wir das gleiche Thema haben, Vaterherz Gottes. Und das ist jetzt schon einige Jahre her. Und das ist also Vaterherz Gottes und das Leben aus dem Reich Gottes, als Bürger des Reiches Gottes, das ist so das Thema, das uns hauptsächlich beschäftigt. Und da gibt es immer wieder neue Aspekte und einen dieser Aspekte habe ich euch heute mitgebracht, das Leben in der Gnade des Vaters. Ich lese uns eine Bibelstelle vor, ich lese entweder aus der Menge-Übersetzung oder aus der neuen Genfer-Übersetzung, die hier. Der Ausgangstext ist in der Menge Übersetzung, ganz einfach deshalb, weil es die neue Genfer Übersetzung noch im Alten Testament nicht gibt. Aber da ist, wir kennen einen der Übersetzer und der hat uns gesagt, dass das in den nächsten 10 Jahren fertiggestellt sein wird. Da bin ich gespannt drauf. Also jetzt aus der Menge Übersetzung, ich lese den im 2. Mose, dort Kapitel 33 und die Verse 13 bis 16. Ist ein Dialog zwischen Gott und dem Mose. Man kann vielleicht noch voranstellen, da war mal wieder Trouble im Volk Israel. Die hatten sich das goldene Kalb gemacht. Mose war erzürnt, Gott auch, und wollte das Volk vernichten. Und dann gibt es verschiedene Dialoge zwischen Gott und Mose. Und einen dieser Unterhaltungen habe ich uns mitgebracht. Da heißt es, Mose spricht mit Gott und sagt, wenn ich denn wirklich Gnade bei dir gefunden habe, so lass mich doch deine Pläne wissen, damit ich dich erkenne und damit ich inne werde, dass ich Gnade bei dir gefunden habe. Bedenke doch auch, dass dies dein Volk ist. Da antwortete der Herr, wenn ich denn in Person mitzöge, würde ich dir dadurch Beruhigung verschaffen. Da entgegnete ihm Mose, wenn du nicht in Person mitziehst, so lass uns lieber nicht von hier wegziehen. woran soll man denn sonst erkennen, dass ich samt deinem Volk Gnade bei dir gefunden habe? Doch eben daran, dass du mit uns ziehst und dass wir, ich und dein Volk, dadurch vor allen Völkern auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Gucke ich mal, ob das auch funktioniert. Muss ich, glaube ich, auch anschalten, gell? Ah ja, hier oben. Ah, hat schon geklappt, gut. Unser Text redet von der Gnade. Was für mich die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich Gnade? Ein Bibellehrer aus den USA, Dallas Willard, hat einmal gesagt, Gnade setzt Gottes Handeln voraus und bewirkt etwas in dir, das du selbst nicht tun kannst. Ich habe nachgeschaut, im Hebräischen gibt es mehrere Bedeutungen für das Wort Gnade. Drei möchte ich nennen und auch später darauf eingehen. Erstens, barmherziges Erbarmen. Zweitens, liebende Gunst. Drittens, eine hilfreiche Tat, die aus einem Treueverhältnis entsteht. Und eine vierte Bedeutung haben wir schon in dem Bibelvers, nämlich die Gegenwart Gottes. Und ich möchte hinzufügen, die Ruhe schafft. Bevor wir uns mit diesen vier Punkten befassen, lasst uns zunächst mal klären, ob die Gnade Gottes für uns überhaupt Gültigkeit hat. Und da heißt es im Römerbrief, im Kapitel 3, Vers 23 und 24, und das jetzt aus der Genfer Übersetzung: Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Sie ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Die Gnade, soweit der Text, der Bibeltext, die Gnade ist also ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus. Ihr Lieben, das heißt, der Vater erklärt uns für gerecht, wenn wir diese Erlösung annehmen. Die Rechtfertigung ist also ein Akt der Ernennung. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Gottes Gnade wünscht sich unsere Erlösung, obwohl Gott um die Höhe der Kosten genau weiß, die er zu zahlen hat, die er gezahlt hat. Gnade kostet Gott etwas, nämlich das Kreuz. Und die Gnade des Vaters, ihr Lieben, hat einen Empfänger, nämlich uns Menschen, die Menschen, die sich durch Jesus rechtfertigen lassen. Der Ursprung der Gnade ist also die Einstellung, die Gesinnung des Vaters, das Wesen des Vaters, was sein Vaterherz ausdrückt und nicht das Wesen des Empfängers. Das ist für mich ganz wichtig, dass es nicht mein Wesen ist, das Gott veranlasst, mich zu begnadigen, sondern es ist sein Wesen. Sie ist ein freies Geschenk an uns. Und ein Bibelvers, der das wunderbar ausdrückt, die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters zu dir und zu uns allen, steht in Jeremia 31, Vers 3. Und da heißt es, ja, sagt Gott, ja. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange treu bewahrt. Der Vater schenkt uns seine Gnade und beweist damit sein Erbarmen über dir, seine Gunst. Wir können also festhalten, Gnade ist ein Geschenk des Vaters an Menschen, die ohne eigene Verdienste durch die Erlösungstat Jesu gerechtfertigt sind. Die Gnade Gottes ist sein Liebesbeweis an uns. Wir stehen, und das ist mir ganz wichtig, in seiner Gunst. Wir erfahren sein Erbarmen. Und damit sind wir schon beim ersten Begriff, den ich eben genannt habe, barmherziges Erbarmen. Das Erbarmen Gottes, ihr Lieben, knüpft direkt an die Gnade Gottes an. Erbarmen ist sein Wille, sich auf uns zuzubewegen. Und zwar, um uns zu begegnen und sich unserer Not anzunehmen. Ich glaube, du musst mir irgendwie... Doch, warte. Jetzt. Lass mich mal alleine. Danke. Das sagt unser Enkel auch immer. Ich alleine. Also die Gnade Gottes ist etwas, das ihn dazu bewegt, sich auf uns zuzubewegen. Das Erbarmen Gottes drückt sich in dieser Bewegung aus. Und am hellsten leuchtet Gottes Erbarmen in der Errettung von der Sünde auf. Jesus zeigt uns sein Erbarmen, indem er die Armut wählt, um uns reich zu machen. Das steht im 2. Korinther 8, Vers 9, wer es nicht glauben kann. 2. Korinther 8, Vers 9. Jesus zeigt uns sein Erbarmen, indem er die Armut wählt, um uns reich zu machen. Gottes Erbarmen setzt sich also herab, um uns hervorzubringen. Gottes Erbarmen ist das Wohlwollen des Vaters, das ihn etwas kostet, das ihn alles kostet. Gott beweist sein Erbarmen am häufigsten gegenüber seinem Volk. Erbarmen entspricht dem Wesen des Vaters. Das Beispiel sehen wir ganz wunderbar im dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, der mich immer wieder beeindruckt, dieses Bild beeindruckt mich immer wieder neu, steht ohne Worte da und umarmt diesen zerlumpten, heruntergekommenen, in Sünde gefallenen Sohn und nimmt ihn wieder auf. Gut, wenn wir zu diesem Vater kommen können. Und sein Erbarmen verwirklicht sich an uns, indem wir an Jesus glauben. Wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben an Jesus. Wir können uns sein Erbarmen nicht verdienen, aber wir brauchen es. Wir brauchen es. Und zwar täglich. Ich brauche es täglich neu. Und er will es uns auch täglich neu schenken. Der Vater bewegt sich auf uns zu, um sich über uns zu erbarmen und uns Hilfe zu schaffen, uns seine Gunst zu erweisen. Der zweite Begriff, liebende Gunst. Gunst oder das altdeutsche Wort Huld entspricht dieser Gunst, ist ein Liebesbeweis, nichts anderes, ein Liebesbeweis. Les Wilton, einer unserer Missionare, hat einmal gesagt, lerne es, unter dem Lächeln Gottes zu leben. Betrachte deinen Tag im Licht der Freude, die Gott an dir hat. Kannst du das? Mir fiel es lange Zeit schwer und mir fiel es heute auch noch schwer, dass Gott Wohlwollen an mir hat. Betrachte deinen Tag im Licht der Freude, die Gott an dir hat. Lerne es, unter dem Lächeln Gottes zu leben. Wie schön ist es, ein Leben zu leben, in dem Bewusstsein geliebt und angenommen zu sein. Ihr Lieben, ich merke, das braucht die Welt um uns herum immer mehr. Und wir dürfen das verkörpern, denn wir haben einen Vater, der uns diese Liebe erweist. Es gibt jemanden, in dessen Gunst stehst du ganz oben, weil er sich dazu entschlossen hat, dich zu lieben. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er sich dazu entschlossen hat, dich zu lieben. Dieser Gott, der uns seine Gunst schenkt, dieser Gott, der uns seine Gunst schenkt, sucht die Gemeinschaft mit uns. Und die brauchen wir, mehr als alles andere. Die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Als der verlorene Sohn zum Vater zurückkommt, ist euch das schon mal aufgefallen? Der verliert kein Wort, der belehrt ihn nicht, der gibt ihm keine neuen Verhaltensregeln, der nimmt ihn einfach an. Trotz der Enttäuschung, die er erlebt hat. Rembrandt hat ein Bild gemalt über diesen verlorenen Sohn, über diese Szene, wo der Sohn zurückkommt. Und das Gesicht des Vaters drückt 1000 Tote aus, die er gestorben ist. Und er nimmt ihn ohne Worte an. Er nimmt ihn einfach an. Ich möchte so werden wie unser Vater. Ich möchte die Menschen um mich herum annehmen können. Und ich kann es so selten, so wenig. Und er drückt diese Liebe aus. Er nimmt ihn einfach an. Er ist nicht tatenlos, sondern er nimmt ihn in seine Gemeinschaft auf und weiß, in dieser Gemeinschaft wird der Sohn das erhalten, was er bis jetzt nicht hatte. Und wir brauchen diese Gemeinschaft genauso mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen es, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Denn, ihr Lieben, wir sind in eine Beziehung mit ihm hineingerufen, nicht in eine Lehrstunde. Wir sind, genauso war es beim Paulus. Als Paulus auf dem Weg war nach Damaskus, begegnete ihm Jesus, ohne ihn zu belehren. Die Gegenwart des Vaters, die Gegenwart unseres Gottes, die Gegenwart Jesu in unserem Leben, das verändert uns. Wir brauchen diese Beziehung mit ihm. Das verändert zuerst uns und dann unsere Umgebung. Der dritte Begriff, die liebende Gegenwart des Vaters. Wisst ihr, in diesem Ausgangsvers, da stellt Gott dem Mose eine Frage. Wenn ich in Person mitzöge, würde ich dir dadurch Beruhigung verschaffen. Ich bin an diesem Wort hängen geblieben. Würde ich dir dadurch Beruhigung verschaffen? Mose redet auf Gott ein. Gott will das Volk strafen. Und dann unterbricht ihn Gott mit dieser Frage. Würde es dir denn Beruhigung verschaffen? Würde es dir denn Ruhe schaffen, wenn ich mit dir zöge? Ich habe mich gefragt, hä? Was? Natürlich würde es mir Ruhe schaffen. Und dann habe ich gedacht, wieso stellt Gott mir diese Frage? Wieso stellt Gott uns diese Frage? Geht er denn nicht mit uns? Natürlich geht er mit uns. Er sagt uns in seinem Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber warum stellt Gott dann diese Frage? Warum stellt Gott diese Frage? Würde es dir Ruhe verschaffen? Ich habe mich gefragt, Uwe, kann es sein, dass du in dem ganzen Aufruhr deines Lebens, in dem wir manchmal sind, überhaupt nicht mit der Gegenwart Gottes rechnest? Sie mir nicht mehr bewusst ist, ich auf alles andere setze, nur nicht auf diese Gegenwart Gottes, dass ich aufgeschreckt bin wie ein Hühnerhaufen, wenn irgendetwas passiert. Kann es sein, dass Gott dich, dass Gott mich zuerst mal abstoppen muss? Wisst ihr, mir wurde klar, dass es eine Unruhe gibt, mit der die Welt uns täglich anstecken will. Und diese Unruhe soll sich dazu eignen, uns von dieser Gemeinschaft mit dem Herrn wegzuziehen. Wenn der Vater in Person mit dir geht, stell dir mal diese Frage, würde er dir dadurch wirklich, wirklich Ruhe schaffen? Kannst du das in deinem Leben machen? Ich führe über diese Dinge ein Tagebuch und es fiel mir unglaublich schwer, das zu verinnerlichen, dass er da ist und mir in meinen Alltagssorgen, ich bin von Beruf bei der Wasserversorgung beschäftigt und bin dort Projektleiter, also Bauleiter, und habe im Moment sechs Baustellen, an denen gebaggert wird, sage ich immer. Da ist morgens um 8 die Welt nicht mehr in Ordnung. Und dann, wenn irgendetwas auf einer Baustelle passiert, und es passiert immer etwas, immer, und es wird nie so gebaut, wie du dir das vorstellst, nie, und dann in dieser Situation, das ist, dann bin ich schnell dabei zu sagen, ja, Herr, okay, ja, sonntags und mittwochs und montags, okay, abends in meiner Gebetskammer, alles klar, aber doch nicht hier. Hier bin ich der Chef. Nein, auch dort will er mir Ruhe schaffen. Es gibt jenseits von all diesen Alltagssorgen und all diesen Unruhen, gibt es die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, die uns nicht mehr genommen werden soll, die uns Ruhe schaffen will. Wir sollen es lernen, in dieser Gemeinschaft zu leben und aus dieser Gemeinschaft zu leben. Wirklich aus dieser Gemeinschaft heraus zu leben und im Leben zu stehen. Das hört sich utopisch an, ist es auch. Aber man kann es einüben. Die Gnade offenbart sich und bestätigt sich in der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Die Gegenwart und nur die Gegenwart Gottes kann dir Ruhe schaffen. Darauf sollten wir setzen. Der Vater will dir Ruhe schaffen durch seine Gegenwart in deinem Leben. Und die Gegenwart, wie wir im Ausgangsvers gelesen haben, ist eine Auszeichnung an uns. Mit der zeichnet Gott uns aus und segnet uns. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die mir nie so klar war. Kolosserbrief kann ich nur wärmstens empfehlen, da stehen wirklich viele kolossale Aussagen drin. Und da heißt es im Kolosser 3, Vers 3, und das lasst euch bitte auf der Zunge zergehen, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart des Vaters. Der vierte Punkt, hilfreiche, also was Gnade bedeutet, hilfreiche Tat oder wie ich es nenne, tatenreiche Hilfe. Dennis Willard habe ich am Anfang zitiert, ich wiederhole es nochmal, Gnade setzt Gottes Handeln voraus und bewirkt etwas in dir, das du selbst nicht tun kannst. Gnade setzt Gottes Handeln voraus. Gnade bewirkt etwas in dir, das du nicht tun kannst. Gnade ist also nicht nur ein Erlassen der Schuld, das ist ein erster Schritt und ganz wichtig. Wir müssen ans Kreuz. Dort muss unsere Schuld erlassen werden. Dort ist sie auch bezahlt worden. Aber die Gnade beinhaltet auch ein beständiges Handeln dieses deines Vaters an uns und für uns. Es ist eine tatenreiche Hilfe, die der Vater uns schenkt. Seine Gegenwart garantiert sein beständiges Handeln in unserem Leben, in deinem Leben. Die hilfreichen Taten Gottes in deinem Leben sind nicht nur eine willkommene Handreichung von einem, der mal um die Ecke kommt, wenn du mal wieder in Schwierigkeiten bist, sondern, ihr Lieben, und das kann man wirklich üben, ich auf meinen Baustellen und ihr dort, wo ihr hingestellt seid, sondern sie ist absolut nötig zum Gelingen einer Sache. Sie ist absolut nötig zum Gelingen deines Lebens. Diese Hilfe, die der Gnade entspringt, ist absolut nötig für uns. Und ich kann euch sagen, deine Situationen werden sich ändern, wenn du auf diese Gegenwart Gottes baust. Der Vater verspricht uns, er will uns Ruhe schaffen und er handelt für uns. Mich hat diese Erkenntnis zu einer Gebetsform gebracht, die ich Ruhegebet nenne. Es gibt, und zwar aufgrund des Angebotes des Vaters aus unserem Ausgangsfest, würde es dir denn Ruhe schaffen? Natürlich möchte ich Ruhe haben in meinem Leben, Frieden haben. Und zwar Ruhe durch seine Gegenwart. Es gibt viele Arten von Gebet, die wir alle dringend notwendig haben. Fürbitte, Danksagung, Segen, das Gebet, das sich in Jesus versenkt, das sogenannte kontemplative Gebet. Meine Frau kennt die Fremdwörter, ich nicht so. Aber ich entscheide mich mindestens einmal die Woche für dieses Ruhegebet. Und ich mache in diesem Gebet Folgendes: Ich bitte nicht, sondern ich lasse los. Alles, was mich beschäftigt, alles, was mich persönlich beschäftigt, alle meine Wehwehchen, meine Krankheit, meine, was auch immer der Arzt attestiert hat oder mit Tabletten versucht zu richten, all das lasse ich los. Ich lasse los, was meine Familie betrifft. Ich lasse los, was meine Arbeit betrifft. Ich lasse los, was meine Arbeit im Reich Gottes betrifft. Ich lasse los, wo ich Ruhe will. Ich lasse los, wo ich Arbeit habe. Und ich übe es bewusst ein, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn ihr wollt, dauert 5 Minuten, können wir das gerne mal gemeinsam praktizieren. Ist euch das recht? Ja? Christian nickt. Die letzte Bank nickt. Robert, du auch. Auf jeden Fall, okay. Also ich habe, wo habe ich sie? Ich habe mir da so, ich bin ein Freund von handschriftlichen Dingen, habe ich auch gelernt, Handschriften zu machen, zum Beispiel in meiner Ausbildung. Also ich habe hier einfach 3 Karten, die ich einfach der Reihe nach, mittlerweile kenne ich die auswendig, aber ich gehe die einfach der Reihe nach durch. Und wenn ihr wollt, schließt einfach mal die Augen, dass wir das mal gemeinsam machen. Dauert, wie gesagt, einige Minuten. Vater, ich mache das jetzt für mich persönlich, aber ihr könnt es natürlich auch für euch mitbeten. Vater, ich bringe dir jetzt alles, was mich beschäftigt, alles Persönliche, alles Familiäre, alles Geschäftliche, alles, was dein Reich betrifft. Ich bringe dir alle meine Arbeit und ich bringe dir all mein Ruhen her. Und ich gebe es dir ab, ich lasse los. Und Herr, ich willige ein in deine Pläne, in deine Gedanken. Es gibt keinen Grund, dass irgendetwas so laufen soll, wie ich es plane. Aber es gibt jeden Grund, dass deine Gedanken sich erfüllen, dass deine Pläne sich erfüllen. Und sie sollen umgesetzt werden. Ich stelle mich dir zur Verfügung, auch in meiner eigenen Sache, Herr. Ich möchte zur Seite treten und loslassen und einwilligen, Herr, in deine Pläne. Und ich möchte ankommen, Herr, ankommen in deiner Ruhe. Ich will in deiner Gegenwart bleiben, heute. Ich will heute in deiner Gegenwart bleiben. Mir bewusst machen, deine Gegenwart ist da. Ich will aus deiner Gnade leben, Herr. Und ich nehme aus deiner Gnade. Du hast den besseren Plan. Du hast die besseren Gedanken. Herr, ich gebe dir das Recht zurück, König zu sein in meinem Leben. Du sollst heute König sein in meinem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass deine Gegenwart mir Ruhe schafft. Wenn ich in deiner Gegenwart bin, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, was könnte mich beunruhigen? Herr, deine Pläne sollen sich erfüllen. Wisst ihr, das heißt nicht, dass ich untätig bin, sondern aus seiner Gegenwart, aus seiner Ruhe, die er mir schenkt, handeln und leben darf. Und das macht einen Unterschied. Wenn ich bereit bin, loszulassen, wenn ich bereit bin, ihm das abzugeben und einzuwilligen in seine Pläne, ihm das Recht zurückgebe, König sein zu dürfen in meinem Leben, in meinen Situationen, dann macht das was mit dir. Und das macht für ihn den Weg frei, dass er handeln kann. Ich kann euch sagen, Situationen ändern sich. Ich kann euch auch sagen, Augen öffnen sich für die Kleinigkeiten. Wir hatten vor ein paar Wochen unsere Kinder, also den Sohn, mit seiner Familie zu Gast. Und meine Frau, die Iris, die arbeitet eigentlich nur 10 Stunden in der Woche, aber wie das überall so ist, Personalmangel, also ich weiß nicht, auf wie viele Stunden sie kommt, auf einige mehr. Und da war dann, wir saßen draußen im Garten, unsere Enkelin war dabei und dann kam der Anruf von ihrer Arbeitsstelle, ob sie nicht lieber morgen freimachen würde und dass sie am Samstag arbeiten würde. Nein, natürlich nicht. Und die Aufregung war groß. Schon wieder Samstag, schon wieder ein Wochenende ohne das. Und wir hätten diesen Samstag dringend gebraucht für uns zur Erholung. Aber es war halt so. Und dann entwickelte es sich im Laufe des Abends, dass genau an diesem Donnerstag, an dem sie jetzt frei hatte, dass unsere Schwiegertochter einen Babysitter gebraucht hat für unsere Enkelin, für die Ellie. Und dann entwickelte sich ein schöner Donnerstag, der frei war, mit unserer Enkelin aus dieser Begebenheit, die uns so sehr am Anfang genervt hat. Und das sind die Dinge, das sind die kleinen Gelegenheiten, die wir nicht mehr sehen, die wir nicht mehr sehen wollen, weil wir so von unserer Vorstellung geprägt sind, weil wir so mit unseren Plänen beschäftigt sind und mit der Umsetzung dieser Pläne, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Wir denken, wir wissen, wie es laufen soll. Auf was gründest du deinen Tag? Auf was gründe ich meinen Tag? Der Vater will dir Ruhe schaffen. Mit seiner Anwesenheit in seinem Leben. Ich möchte uns heute ermutigen, möchte dich heute ermutigen, dich auf dieses Ruheangebot des Vaters ab und zu einzulassen. Wisst ihr, ich ahne, dass es da ein Leben gibt, das ich nicht kenne. Das ist neblig hinter dem Vorhang noch verborgen. Aber ich ahne, dass es ein Leben gibt in einer Freiheit, die ich nie gekannt habe. Nämlich in der Gegenwart Gottes zu leben. In der Gegenwart Gottes zu leben. Und ich würde dir raten, wenn ich das darf, versuche es in kleinen Schritten. Lass dich in kleinen Schwierigkeiten bewusst auf dieses Ruheangebot des Vaters ein. Leg ihm alles hin. Und es ist unglaublich schwer, wenn du ihm hinlegst, nicht automatisch zu sagen, und ich bitte dich, lass das mal weg. Das erfordert Übung, ich weiß das selbst. Lass das Bitten mal weg, leg ihm alles hin, mit offenem Ausgang. Überlass es dem König, die Situation zu ändern, wie er es für richtig hält. Und lass dich dabei auf seine Ruhe ein, die er dir verspricht. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Amen.